Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Wenn du das auch wichtig findest, dann kannst du den Verein und unsere freiwillige Arbeit gerne unterstützen. Du findest alle Infos unter www.onda-productions.ch. In dieser Folge vom letzten Stündli ist Sara Elena Schwärzmann zu Gast. Sie ist Künstlerin und Filmemacherin und aktuell mit einem ganz besonderen Kunstprojekt auf einer besonderen Tournee. Sara Elena ist 42. Als sie 14 war, ist ihr Vater plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Er war 44. In ihrem Film 0815, Der Tod als Alltag, kommen drei Menschen zu Wort, die in ihrer Arbeit, also in ihrem Alltag, mit dem Tod zu tun haben. Sara Elena hat sich am Thema von einer anderen Seite annähern. Nicht von der Ausnahmesituation, wie sie sie kennt hat, sondern vom ganz normalen Alltag. Was ihre drei ProtagonistInnen im Film zu erzählen haben, ist anregend, oft berührend und manchmal auch amüsant. Sie haben das Bewusstsein für den Tod in ihren Alltag integriert. Einzigartig ist der Film von Sara Elena, aber auch aus zwei anderen Gründen. Erstens, weil es unendlich viele Versionen davon gibt. So viel, dass es quasi unmöglich ist, dass mehrere Personen exakt den gleichen Film sehen. Wie das geht, erfährst du in diesem Gespräch. Und zweitens ist auch der Kontext, wo man den Film schauen kann, ganz ein besonderer. Sara Elena ist nämlich regelmässig mit einem übergrossen Sarg auf Tour. Dann stellt sie die Höhe an öffentlichen Plätzen auf und dann kann man dort reinsitzen und sich den Film anschauen. Und mit Sara Elena ins Gespräch kommen. Wer nicht das Glück hat, an einem Tourort vorbeizukommen, der kann den Film auch online schauen. Sara Elena erzählt im letzten Stündli von den vielen verschiedenen Begegnungen, die sie macht, wenn sie mit ihrem Riesensarg und ihrem Film unterwegs ist. Sie erzählt von ihrer Arbeit und auch von ihrem ganz persönlichen Weg mit der Trauer. Ja, hoi liebe Sara Elena.
Hallo, merci vielmals für die Einladung.
Ja, mega schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr.
0815, der Tod als Alltag, so heisst dein Kunstprojekt. Warum gibt es das Projekt überhaupt? Wie ist es zu dem gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es hat angefangen mit einem Film, den ich gedreht habe, der genau so geheissen hat. Und in diesem Film geht es um drei Leute, die täglich mit dem Tod konfrontiert sind. Und die erzählen dort so ein bisschen, wie es ihnen geht dabei, was das mit ihnen macht. Und das sind aber ganz spezielle Berufe. Also der eine ist ein Gerichtsmediziner, dann haben wir eine Polizistin aus der Spurensicherung und einen Tatortreiniger. Und die Berufe habe ich ausgewählt, weil ich so wie gemerkt habe, in den letzten Jahren, dass wir immer mehr vom Tod umgeben sind, aber unsere erste Linie davon unterhalten. Also wenn man irgendwie auf den Streaming-Plattformen schaut, also was irgendwie dokumentarisch ist, ist True Crime oder bei den Podcasts so, bei den Büchern so, der Krimi ist immer noch eine sichere Währung. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich gemerkt habe, ich selber habe das Bedürfnis, eigentlich in meinem Alltag ab und zu über den Tod zu reden. Und das ist aber irgendwie gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Das ist immer noch ein Tabuthema, habe ich das Gefühl gehabt. Und die Diskrepanz hat mich irgendwie fasziniert. Und das habe ich versucht zu ergründen mit diesem Film. Und der Film ist dann veröffentlicht worden. Ich habe ihn auf einer Webseite da und der ist immer noch frei zugänglich. Und habe ganz viele tolle Feedbacks bekommen. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, es hat mich wahnsinnig berührt. Aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen allein gefühlt hinter diesem Bildschirm. Also irgendwie hatte ich das Bedürfnis gehabt, da noch drüber zu reden, mit jemandem drüber zu diskutieren. Und ich selber bin ein grosser Fan vom Digitalen. Ich finde, es hat sehr viele positive Eigenschaften, wenn man es richtig einsetzt. Und es kann uns verbinden mit Menschen auf der ganzen Welt. Aber die Begegnung selber muss dann schon im physischen Raum stattfinden. Und da ist die Idee entstanden, eine Kunstinstallation daraus zu machen, wo durch die ganze Schweiz reist, wo zu den Leuten geht und eben wo die Begegnung sucht. Und die Kunstinstallation, das ist so eine grosse Kabine aus Holz in Form von einem Sarg. Also es ist so ein bisschen übergross, karikaturiert. Das schlägt einem so fast, wenn man es das erste Mal sieht. Und da kann man reinsitzen und den Film schauen. Und für die, die mutig sind, die können die Türen zumachen. Es gibt auch Leute, die mit Hoffnungen Türen drinnen sitzen. Und was noch so ein bisschen besonderes ist, ist, dass der Film immer wieder neu zusammengestellt wird von einem Algorithmus. Und die Grundidee für das waren die Vorgespräche, die ich hatte mit diesen drei Protagonisten. Also die haben mir alle irgendwann mal gesagt, weisst, wir haben viel weniger Kontrolle über Leben und Tod, als wir das Gefühl haben. Ich kann mich gut erinnern, besonders bei der Polizistin, einmal haben wir da unsere Agenda gezückt oder unsere Handys und wollten den nächsten Termin machen. Und sie hat gesagt, weisst, wir wissen ja gar nicht, was denn dann ist. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich hatte das Gefühl, ich würde das gerne mit in die Form aufnehmen. Und habe dann überlegt, wie ich das machen kann und habe dann den Algorithmus designt und habe einen jungen Programmierer in Zürich angerufen und gefragt, du, könntest du das für mich machen? Einfach, dass es jedes Mal einen neuen Film gibt, dass jeder einen neuen Film sieht. Und ich meinte, ja, das ist super, das ist ganz easy. Ich rufe dann zwei Wochen an, bis dann ist das gemacht. Und dann etwa sechs Monate später hat er mir angerufen. Ich meinte, ja, das war jetzt gleich nicht so einfach gewesen. Aber wir haben es wirklich gut herbekommen und am Anfang ist das so ein bisschen eine Spielerei gewesen. Also ich dachte, ach komm, wir machen das doch einfach. Sehr wahrscheinlich funktioniert es oder so nicht. Und er hat es wahnsinnig gut funktioniert. Und das hat mich am Anfang sehr so verunsichert.
Dass es so gut funktioniert hat?
Ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, oh, irgendwie entgleitet mir das hier. Das ist so wie ein Kontrollverlust.
Es wird grösser, als du es willst.
Ja, und es ist ein Kontrollverlust. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Medien-, Film- und Fernsehbranche und ich kenne diesen Prozess gut. Und das Schneiden war immer das, was ich am liebsten gemacht habe. Weil es etwas ist, wo man allein ist. Es ist zwar Filme machen, ist sehr etwas so Kollaboratives, was so sehr schön ist. Aber das Schneiden selber, das ist, da ist man allein. Man ist auf sich selber zurückgeworfen. Aber man hat eben auch alle Fäden in der Hand.
Mhm. Ja, man hat Kontrolle wieder.
Man hat Kontrolle, ja. Und das ist manchmal noch. Am Anfang war mir das manchmal so ein bisschen unangenehm, weil die Leute kommen dann aus dieser Kunstinstallation raus und geben mir ein Feedback auf den Film, den ich eigentlich gar nicht gesehen habe.
Also man muss vielleicht noch sagen, die Varianten sind ja so zahlreich, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass du genau die gleiche Variante selber schon gesehen hast, tatsächlich sehr klein ist.
Genau, ja. Also ich hatte das Glück gehabt, ich habe mit der Uni Bern zusammenarbeiten. Die haben eine Abteilung für Wahrscheinlichkeitsrechnung und die haben ausgerechnet, wie viele Versionen von diesem Film es gibt. Und ich kann mir die genaue Zahl nie merken, aber es sind knapp 26 Millionen verschiedene Fassungen.
Wahnsinn.
Und ich kenne natürlich die einzelnen Szenen, weil die habe ich ja ausgewählt. Aber manchmal ist es schon so, dass scheinbar der Algorithmus da etwas zusammenstellt und dass sich da so eine ganz eigene Magie entfaltet. Und dann kommen Leute raus und strahlen und sagen, hey, das war so interessant und lustig gewesen. Manchmal ist es so, finden sie so traurig, manchmal finden sie so, ja, wahnsinnig berührend. Und das ist dann, am Anfang war das schon noch so ein bisschen komisch gewesen, weil ich zeichne ja gleich mit meinem Namen dafür. Mhm. Aber irgendwie habe ich dort auch so müssen loslassen. Und das zeichnet auch so ein bisschen den Prozess für mich nachher bei der Trauer selber. Also ich habe immer, noch heute in meinem eigenen Trauerprozess, habe ich wahnsinnig Mühe zu merken, wann darf ich etwas loslassen, wann muss ich es loslassen, weil es gut ist und wann halte ich es fest. Mhm. Und der Algorithmus, ohne dass ich es eigentlich vorausgesehen habe, es war wirklich mehr so eine Spielerei, eine Spinnerei gewesen, hat es irgendwie ganz gut so nachgezeichnet.
Mhm. Und gleich ist der Impuls dazu gekommen, wo die Polizistin dir gesagt hat, weißt, wir wissen ja eigentlich nicht, was dann ist.
Genau, also alle drei haben das unabhängig voneinander gesagt.
Aus der Erfahrung?
Aus der Erfahrung heraus. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, vor allem auch, weil sie es nicht so gesagt haben, als wäre es etwas Negatives. Mhm. Also dadurch, dass die Leute mit dem Tod konfrontiert sind, wie übrigens viele andere Berufe auch, oder? Sie sind aber eben auch sehr mit dem Leben verbunden, mhm, und machen Sachen sehr bewusst. Mhm. Der Gerichtsmediziner hat zum Beispiel gesagt, dass er sich immer sehr bewusst verabschiedet am Morgen.
Bei der Familie?
Bei der Familie, mhm, bevor er aus dem Haus geht. Mhm. Das ist auch interessant. Bei mir hat es sehr viel Resonanz gefunden, weil das bei mir auch so ist. Ich sage den Leuten auch, aufgrund von meiner Erfahrung, ich sage den Leuten auch immer so Ade, als würde ich sie nie mehr, mhm, wieder sehen. Mhm. Weil man vielleicht könnte sagen, ja, das ist vielleicht tragisch oder was ist das für eine Sicht auf das Leben, aber ich finde, es ist irgendwie, es hat auch etwas sehr Schönes an sich, weil man sich wie bewusst Zeit nimmt, oder es ist dann nicht so etwas Flüchtiges.
Es gibt ja diese ganz spezifische einzelne Begegnung dann auch wie eine gewisse Wertigkeit, oder?
Ja, es ist auch wie eine Wertschätzung einem anderen, mhm, gegenüber.
Mhm. Jetzt hast du am Anfang noch gesagt, dich habe ich vor allem beschäftigt, dass es schwierig ist, über Tod und Sterben zu reden mit anderen, weil das irgendwie offenbar nicht erwünscht ist, währenddem eben in den Medien eigentlich, also und vor allem in den Filmen und Serien und so, das ständig thematisiert wird. Das Bedürfnis, darüber zu reden, wo ist denn das hergekommen bei dir?
Ja, das Interessante ist, dass ich bei mir in der Familie haben wir eigentlich immer sehr offen über den Tod geredet. Mhm. Also ich war auch sehr früh mit dem Tod konfrontiert gewesen. Mit 9 ist ein sehr guter Freund von mir gestorben. Der hatte einen ganz tragischen Unfall gehabt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind zusammen in die Schule gegangen und am nächsten Tag haben wir in der Schule über das geredet. Wir sind alle so am Boden gesessen, so im Schneidersitz. Und wir hatten so einen ganz tollen Lehrer gehabt, der war so eine Stämmige, so braunbrönt, immer mit kurzen Hosen, selbst im Winter. Und er hat so ganz schöne, dunkle Locken gehabt, der war so ein Lebemann gewesen. Und wir sind immer mit dem rausgegangen, wir haben sogar mal irgendwie Küken im Schulzimmer ausbrütet. Und es war lärmig und hat gestunken und es war super gewesen. Und der Mann, der ist einfach dort am Boden gehockt und wirklich so mit eingefallenen Schultern und hat einfach gekühlt vor uns. Mhm. Richtig geschluchzt. Und das war so meine erste Begegnung mit dem Tod, wo ich glaube auch gemerkt habe, vielleicht unbewusst, an die Erwachsenen, die wir immer zu ihnen aufschauen und wo wir das Gefühl haben, die haben alles im Griff und die haben alle Antworten, wissen vielleicht auch nicht so genau. Das, mhm, ist so das Gefühl, das bei mir so ist zurückgeblieben. Aber auch dort, in der Schule, haben wir sehr offen darüber geredet und bei unserer Familie auch. Und dann, als ich bei 14 war, ist mein Vater gestorben. Der hat wahnsinnig gerne Musik gemacht und ist nach einer Bandprobe auf dem Parkplatz einfach tot zusammengefallen. Der war 44 und hatte einen Herzinfarkt gehabt. Und auch dort wieder vom einen Tag auf den anderen alles ganz anders. Und das hat mich natürlich am meisten geprägt. Mhm. Und dann, als ich bei 18 war, ist noch mal ein sehr guter Freund gestorben bei einem Autounfall. Und das heisst, bis ich 18 war, also in dieser Zeit, ja, wo sich das Hirn noch weiterentwickelt, wo man auch so seine Weltsicht festigt, habe ich dreimal sehr plötzlich jemanden verloren, von einem Tag auf den anderen. Und darum ist für mich der Tod eigentlich sehr ein ständiger Begleiter. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass bei mir im familiären Kreis sehr offen ist darüber geredet worden. Und ich habe gemerkt, wenn ich versuche, in einem gesellschaftlichen Kontext darüber zu reden, dann zucken die Leute so wie weg. Also einerseits ist schon auch eine Neugierde da. Also ich habe immer sehr offen zum Beispiel über die Todesfälle geredet oder was mit meinem Vater passiert ist. Also die Leute sind auch neugierig, das finde ich auch gut. Man soll auch dürfen fragen. Aber sobald es so leicht zu nahe geht, ist es irgendwie schwierig. Und das ist so ein meine Sicht auf die Sache. Aber ich habe auch kürzlich habe ich meinen Film zeigen in einem Kino. Und dann hat es eine Diskussion gegeben und dann hat irgendjemand die Hand aufgestreckt und gesagt, also dir, ich finde überhaupt nicht, dass das ein gesellschaftliches Tabu ist. Und hat dann so ein aus seinem Leben erzählt. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ja, das ist halt so in der Kunst, oder? In der Wissenschaft ist es so, oder? Da hat man ganz klare Grundlagen. Es gibt Physik, es gibt Chemie, Biologie und alle haben die gleichen Referenzen und die sich irgendwie auf das Gleiche beziehen. Und als Künstler ist das nicht so. Da tust du aus deiner eigenen Erfahrung ziehen. Und meine Erfahrung ist die, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass man gesellschaftlich halt weniger darüber redet. Aber sehr wahrscheinlich hängt das so vom Kontext drauf an.
Ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass du von Todesfällen berichtet hast, wo wie schon in der Anlage halt Situationen sind, die einfach einem völlig überfordern, oder?
Ja.
Also wenn jetzt jemand halt tatsächlich schon wahnsinnig alt ist und am Ende von seinem Leben steht und dann verstirbt die Person und dann redet man darüber, ist das doch auch ein bisschen etwas anderes, als wenn jetzt ein 14-jähriges Mädchen sagt, mein 44-jähriger Papi ist gerade an einem Herzinfarkt gestorben.
Ja, das stimmt.
Das überfordert doch auch auf einer anderen Ebene, oder?
Ja, das ist noch interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe dann sehr klare Vorstellungen davon gehabt, wie das ich gerne will, dass man mit mir umgeht.
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel auch, ich habe nicht speziell behandelt werden. Ich weiß noch, die Lehrer haben dann angerufen und gesagt, du musst keine Hausaufgaben machen. Und ich habe gefunden, so, ja, nein, das kann ich doch jetzt machen. Also gut, ich bin dort auch noch so ein bisschen, ja, da können wir vielleicht später noch darauf zurückkommen, wie sie reagiert haben. Ich habe es auch nicht so genau realisiert, aber ich habe mir irgendwie das Gefühl gehabt, ja, da können wir doch jetzt hier reden und ich werde jetzt nicht irgendwie anders behandelt werden und habe mich dann auch manchmal aufgeregt, weil es gibt auch so gewisse Sprache um solche Todesfälle herum, die die Leute brauchen, meistens aus lauter Verunsicherung, wo ich jetzt gefunden habe, jetzt müssten wir da nicht mit diesen Floskeln kommen, ist doch alles gut.
Hast du ein Beispiel?
Ja, so wie Zeit hält alle Wunde oder irgendwann kommst du schon darüber hinweg, oder? Und das sind so Formulierungen, die mich dann später auch sehr in meinem Trauerprozess geprägt haben, wo ich irgendwie mich gefragt habe, warum komme ich jetzt nicht über das hinweg? Und bis ich mal gemerkt habe, nein, ich komme nie über das hinweg. Das ist jetzt einfach Teil von meinem Leben. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, ja, wenn ich dann später in meinem Leben, wo ich in einer anderen Position war, wo ich mit jemandem konfrontiert war, der so etwas erlebt hat, sei jetzt das sehr plötzlich oder eine lange Krankheit, weiss ich genauso wenig, was ich sagen soll. Ich bin genauso verunsichert und habe manchmal sicher auch Dinge gesagt, wo eben so floskelhaft daherkommt. Weil es irgendwie schwierig ist. Es ist sehr individuell und ich glaube, was ich halt dann nicht verstanden habe, ist, für mich war es vielleicht klar gewesen, aber für die anderen nicht. Oder ich hätte es vielleicht klar müssen sagen und ausformulieren.
Ja, das ist ja ein Thema, das wir da sehr viel haben in diesem Podcast, oder? Dass man wie, es kommt schon sehr auf Perspektiven und auf die Situation drauf an.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch schwierig, oder? In dem Moment, wo du gerade so einen gravierenden Verlust erlebst, dann noch, dass man dann irgendwie noch erwarten kann, dass du jetzt noch dir vorstellst, wie es jetzt für die anderen ist und Verständnis aufbringst, halt für die Überforderung, die dann unter Umständen zu so Floskeln führt. Ja, das ist halt dann auch irgendwo schwierig. Und ich glaube, dann gibt es halt so gewisse Sachen, wo dann die Kommunikation manchmal beeinträchtigend ist. Und sobald man dann in die nächste Lebensphase hineinkommt, sieht man dann vielleicht wieder andere Perspektiven, oder?
Ja, das glaube ich auch. Wobei, ich muss sagen, wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, ich bin sehr oft, glaube ich, mehr in den Köpfen der anderen gewesen, als in meinem eigenen Kopf. Also ich habe sehr... mein Vater ist gestorben, oder das ist passiert in der Russenwelt, aber es ist ganz lange in meiner inneren Welt, hat das wie nicht stattgefunden. Also ich habe intellektuell schon verstanden, was jetzt da passiert ist und das hat ja auch alles verändert, aber so auf emotionaler Ebene habe ich das ganz, ganz lange nicht können lassen durchsickern. Und das ist dann meistens ist so in kleinen Situationen ist es dann durchgedrungen. Beim Tischdecken bin ich 4 Teller geholt. Und dann bin ich dann mit dem Teller zu viel gewesen, und gemerkt, oh, jetzt muss ich das zurückbringen. Und dann bin ich 4 Gabeln geholt. So ganz kleine Sachen, so kleine Risse, was dann irgendwie, wo die Realität so ein bisschen durchgeschonen hat. Und ich habe mich dem sehr lange, glaube ich, verweigert oder versucht zu verweigern, weil mich das so fassungslos gemacht hat. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mein Leben hat vorher einen Rahmen gehabt. Und dann ist der Rahmen einfach weggefallen. Obwohl ich natürlich von einer ganz liebevollen und tollen Familie umgeben war. Ich war ja nicht allein gewesen. Aber das hat mich wirklich einfach ja, fassungslos gemacht. Und ich habe, glaube ich, erst vor 5 oder 6 Jahren das Gefühl gehabt, ich kann mich jetzt diesem Thema wirklich relativ frontal annähern. Und ich glaube, der Film war schon der erste Schritt gewesen. Der erste Schritt so, vielleicht sich von allein annähern, wo eben, ja, viel mehr machen ist kollaborativ, aber es gibt auch ganz viele Teile oder vom Prozess, wo man allein ist, das Schreiben ist mal allein, die Recherche ist mal allein. Und dann habe ich die Leute getroffen und dann irgendwann ist immer gedreht und dann habe ich auch versucht, wirklich ein ganz kleines Team zusammenzustellen mit Leuten, die sehr nett sind und sehr herzenslieb. Das ist ja in dieser Branche schon nicht ganz einfach. Es sind ja viele Narzissten rum, dass man das gutes Team findet. Und das war so ein bisschen die erste Annäherung für mich. Aber immer noch sehr, sehr allein, weil ich wie nicht verstanden habe, dass ich mit meiner Trauer zwar immer wieder allein sein, aber ich muss nicht einsam sein damit. Und ich glaube, der Film war so ein bisschen der erste Schritt, sehr wahrscheinlich auch, weil ich mich fast nicht getraut habe, auch mit der Aussenwelt zu kommunizieren, was das angeht, weil irgendwann vergeht mal die Zeit und das Leben geht weiter. Und es gibt gewisse Vorstellungen in unserer Gesellschaft oder auch in meinem Kopf war das so, eben von dem, ja, Ziel hält alle Wunden und dann, ja, nach 5 oder 10 Jahren kommst du jetzt einmal nicht nochmal hinführen mit diesen alten Geschichten.
Also so, dass du dich das auch einfach wie nicht getraut hast?
Ja, ich habe mich das wie nicht getraut. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gar nicht verstanden, warum sie überhaupt einen Film machen. Und eines Tages habe ich wirklich so wie eine Erleuchtung gehabt. Ich bin ganz aufgeregt zu meinen Freunden und gesagt, hey, ich habe es verstanden, das ist für mich der erste Teil von meinem Trauerprozess und so. Und alle haben mich nur so angeschaut, so total ausdruckslos und gesagt, ja klar, das wissen wir seit 10 Jahren. Also.
Aber du hast es nicht bewusst.
Ich habe es nicht verstanden.
Gesagt, jetzt gehe ich halt auf meine Art an das Thema an, mit meiner Sprache als Filmemacherin und Künstlerin und bearbeite das Thema explizit, sondern das ist irgendwie entstanden und irgendwann hast du gemerkt, ah, darum mache ich das.
Genau, aber eigentlich schon sehr spät im Prozess. Und ich habe es noch interessant gefunden, weil ich erst im Nachhinein gemerkt habe, es gibt ja viele verschiedene Arten und Weisen, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Aber ich habe 3 Menschen gesucht, die erzählen und die sich dieser Realität eben nicht entziehen können. So wie ich das immer wieder und sehr lange gemacht habe. Mhm. Und natürlich ist das etwas anderes, weil es ist ihr Beruf und sie sind nicht persönlich betroffen, aber gleich, dort findet Konfrontation halt einfach sehr frontal statt. Mhm. Und ich konnte das nicht können und habe mich dann über sie so ein bisschen wie angenähert. Und ich glaube auch, dass ich wie eine Art Bedienungsanleitung gesucht habe. Ich habe von diesen Leuten, ich habe denen viele Fragen gestellt, ja, wie macht ihr das und wie geht ihr mit dem um und wie ist das für euch? Weil ich wie so total verloren war. Auch dort gibt es ganz klare Vorstellungen. Also bis zeitlich bin ich wirklich so fast obsessiv die Bücher gelesen von Elisabeth Kübler-Ross. Das ist so eine schweizerisch-amerikanische Wissenschaftlerin, die das Trauermodell mit diesen 5 Phasen geprägt hat, die ja heute mittlerweile eben auch schon überholt ist, weil man eben genau sagt, ja, es ist eigentlich zu konkret und die Phasen, die können sich dann vermischen und man kann wieder darauf zurückkommen und so. Aber ich habe so wie, weißt du, wenn du irgendwie so ein Salonmöbel siehst auf der Webseite von IKEA und dann denkst du, ah, jetzt kaufe ich das und dann wird es daheim geliefert und dann hast du so ein schönes Blendli, wo drauf steht Schritt Nummer 1, dann musst du das machen und die Schraube musst du nehmen und das. Und dann Schritt Nummer 2, dann musst du hier und so. Und genau so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Und dann am Schluss hast du irgendwie da dein Salonmöbel und das sieht natürlich nicht so aus wie auf der Webseite und es wackelt und es steht irgendwie so wie ein wackeliges Rähli vor dir, aber es ist etwas Konkretes, etwas Fassbares, wo man sich daran festhalten kann. Ich glaube, das habe ich wie gesucht.
Und diese Anleitung hast du dann auch bekommen in diesen Interviews?
Ha, das ist eine gute Frage, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich glaube, ich habe Ansätze davon bekommen. Und habe aber gleichzeitig gemerkt, das ist wahnsinnig individuell. Also man sieht in diesem Film auch, dass die 3 Leute sehr, sehr verschieden sind. Der Gerichtsmediziner zum Beispiel ist jemand, der sich sehr über die Sprache distanziert, also sehr so im Nominalstil redet. Also das ist natürlich auch eine Form von Schutzschild. Ich glaube, er würde es nicht so bezeichnen. Und die Polizistin ist jemand, der sehr so lustig ist und so, ja, frisch vor Leber weg gerettet und sich, glaube ich, auch nicht allzu viel Gedanken macht im Sinne, dass sie nicht mit heimnimmt, was sie sieht, tagtäglich. Und der Tatortreiniger ist jemand, der sehr sensibel ist, der sich vielleicht mehr Gedanken macht, wo sich auch überlegt, ja, was passiert da hinten dran, was natürlich auch mehr mit den Angehörigen zu tun hat, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun. Aber wo ich so wie gemerkt habe, ja, jeder macht das so für sich selber aus. Und das war für mich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis gewesen, weil ich eben immer das Gefühl hatte, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise trauern oder es gibt bestimmte Vorgaben, die ich auch gesucht habe, oder? Das hat mir irgendwie auch Halt gegeben. Aber ich hatte irgendwie lange das Gefühl gehabt, ich mache das falsch. Ich tue irgendwie falsch, ich will das jetzt gerne richtig machen und ich mache das falsch. Und das hat mich wahnsinnig verunsichert. Und natürlich eben auch die Vorstellungen, die wir haben, die sich auch in Sprache ausdrücken, die sich eben auch ausdrücken in diesen ganzen Fernsehserien, in diesen Podcasts, die wir sehen, oder selbst wenn das dokumentarisch aufgeschafft wird, folgt es einer gewissen Dramaturgie. Und Teil davon ist eben auch, dass die Hauptperson, dass da irgendwie dass es ein Hindernis gibt, dass man das muss überwinden muss und dann gibt es einen Rückschlag und am Schluss kommt man dann am anderen Ende kommt man dann raus und ist total transformiert und alles ist irgendwie gut. Und das hat mich auch wahnsinnig geprägt, obwohl ich in dieser Branche bin, obwohl ich selber natürlich Workshops gebe zum Thema Dramaturgie und genau weiss, wie das funktioniert und da hinter die Kulissen gesehen, habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss dann, irgendwann ist dann das vorbei und dann bin ich dann, habe ich dann das überwunden und dann bin ich dann drüber hinweg. Und jetzt habe ich gemerkt, gerade letztes Jahr haben wir das Grab von meinem Vater aufgehoben und das war die grosse Frage gewesen, ja, was machen wir mit dem Grab? Behalten wir das Grab? Was machen wir? Wie läuft das? Und dann habe ich wie gemerkt, so, ja, eben, jetzt ist so eine offizielle Deadline, oder? Jetzt wäre so der Moment, wo man könnte drüber hinweg sein, wenn es das Konzept tatsächlich
Kapitel abschliessen
quasi. Genau. Und er ist, ja, und er ist das erledigt. Und als ich gemerkt habe, ja, nein, es ist überhaupt nichts erledigt. Und in vieler Hinsicht tut es noch genauso weh wie am ersten Tag. Und auch der Grabstein, das war für mich sehr symbolisch gewesen, weil ich mich eben sehr so Realität oft entflohen habe und irgendwie natürlich mit dem Alter wird es dann schwieriger, dann irgendwann aus dem Weg zu gehen und die Risse immer grösser werden. Aber ich habe ganz, ganz lange habe ich nicht auf das Grab können, weil ich das Gefühl hatte, der Grabstein zuerst mal, der war wahnsinnig teuer gewesen, natürlich. Und dann, wenn man den Namen von jemandem dort in Stein meißelt, das ist so konkret. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Person zurückkommt. Es ist endgültig. Man sagt ja, nichts ist in Stein gemeißelt, aber das ist in Stein gemeißelt.
Und der Anblick.
Den Anblick, den ich ja ganz lange nicht konnte. Mhm. Und als ich dann gegangen bin, habe ich auch den Grabstein gefunden, weil ich immer in der richtigen Reihe war. Aber in meiner Erinnerung ist der weiss. Und der war natürlich schon lange nicht weiss, weil ja, der war im Wetter ausgesetzt und es ist ein bisschen Moos drauf gewachsen und irgendwann hat es von der Schrebergärte jetzt Erdbeeren drüber über ihn geweiht und er hat dann auch so eine Erdbeerenstude gehabt, da ist aufgewachsen, eigentlich total schön. Aber ganz oft bin ich einfach dran vorbeigelaufen, weil er in meiner Erinnerung weiss ist.
Das Bild nicht hast du aktualisieren
können. Ja, es wie nicht können aktualisieren. Es ist wie, als ob ich in Bezug auf den Tod von meinem Vater einfach dort wäre bleiben stehen. Also ob die Zeit wäre bleiben stehen.
Wenn wir jetzt tatsächlich noch mal kurz in die Zeit zurückgehen, du hast jetzt gesagt, was du schwierig gefunden hast, sind so die Floskeln. Und du hast aber auch erwähnt, dass du eine liebevolle Familie um dich herum gehabt hast. Was hat dir denn auch irgendwie geholfen in dieser Zeit?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich selber so überhaupt nicht gespürt habe. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich rausgehe in die Natur. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, zu reden. Und habe auch gemerkt, dass ganz viele Leute bei unserer Familie nicht unbedingt das Bedürfnis haben, zu reden, sondern das anders mit sich ausmachen. Also irgendwie Sport machen oder so. Das heisst, es hat schon mal eine Zeit gedauert, bis ich die richtige Gesprächsperson gefunden habe. Und ja, ich glaube, was mir wahnsinnig gut da hat, war auch Musik hören. Mein Vater hat aber auch wahnsinnig gerne Musik gehabt. Und die Sachen zu hören, die wir zusammen gehört haben, Er hat auch Schlagzeug gespielt und ich habe auch Schlagzeug gespielt. Und er hat wirklich kurz vor seinem Tod hat er mir ein Schlagzeug geschenkt. Wir haben ganz lange müssen stürmen, weil das natürlich ein wahnsinnig teures Instrument ist. Und in diesem Alter wechselt man ja die ganze Zeit seine Meinung. Und dann habe ich ganz lange müssen auf einem Küssi üben. Und dann hat er mir aber kurz vorher hat er mir noch ein Schlagzeug geschenkt, wo er selber auch drauf gespielt hat. Und, und das hat mir so das Gefühl von Verbundenheit gegeben. Etwas zu machen, was wir gemeinsam gemacht haben. Und natürlich ist es irgendwie auch schwierig, weil für mich war das so unvorstellbar, dass so etwas passiert. Und natürlich habe ich es als Kind auch nicht wirklich geschätzt, dass ich beide Elternteile habe und dass die zusammen sind und dass es denen gut geht und dass sie einander gerne haben und das so zeigen. Was ja auch natürlich ist, oder? Man ist einfach ein Kind und man macht und alles ist selbstverständlich. Aber ja. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht gar nichts, das ist sehr verständlich. Wie habt ihr euch dann als Familie auch wieder sortiert?
Das ist am Anfang sehr schwierig gewesen, weil wir einerseits vor einer sehr grossen Familie sie umgeben. Also ich komme aus einer italienischen Familie und das war zum Beispiel auch klar, wo die Botschaft kam, sind alle sofort da gewesen und es haben auch ganz lange viele Leute bei uns gewohnt und gekocht und so, wie man sich das halt so vorstellt. Das heisst, es hat einen sehr schönen und grossen Rahmen gegeben, auch mit verschiedenen Bezugspersonen. Und wo wir dann wirklich einfach zu dritt waren, ist das relativ noch schwierig war, weil wir glaube, sowohl mein Bruder und ich waren beide an einem Punkt gewesen, auch in der Schule, wo es viele Veränderungen gegeben hat. Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen und bei meinem Bruder war die Frage, ja, macht er das 10. Schuljahr oder geht er dann in eine Lehre? Und da waren wahnsinnig viele Umwälzungen da gewesen. Und meine Mutter hat dann irgendwann entschieden, dass sie nicht mehr in ihren alten Beruf zurück will und ist nochmal an die Uni. Also wirklich Mitte 40 cool. Nochmal an die Uni und hat studiert. Und wir waren in Bern und die Uni war in Zürich. Und das heisst, wir sind wirklich, es war dann manchmal nicht einfach, dort so zusammenzukommen, weil das Leben schwimmt einem einfach weiter, selbst wenn man will, anhalten und innehalten. Es gibt Sachen zu entscheiden, es ist wahnsinnig administrativ und dann muss es einfach irgendwie weitergehen. Und da habe ich dann manchmal schon gemerkt, das ist auch, weil wir sehr unterschiedliche Bedürfnisse hatten in Bezug darauf, wie dass man darüber redet oder eben nicht darüber redet, anders sich das mit sich ausmacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe immer ein offenes Ohr bei meiner Mutter und bei meinem Bruder. Und das hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt. Das merke ich noch heute.
Schön.
Und die Zeit, die Anfangszeit, war aber wirklich so gewesen, dass ich das als eine Zeit, eine sehr hektische Zeit in Erinnerung habe. Weil eben viele Entscheidungen haben müssen getroffen werden. Mein Vater hat noch ein eigenes Geschäft gehabt. Er war Elektroinstallateur gewesen. Und meine Mutter hat das zuerst übernommen und er verkauft. Und es war einfach eine Zeit von grossen Umwälzungen gewesen und von vielen Entscheidungen. Und ich bin natürlich dann so als Älteste und als Mädchen noch, oder so die Verantwortungsbewusste. Und ich wollte auch nicht die anderen belasten mit dem, was ich spüre, was ich fühle, was mich beschäftigt. Und da kann ich mich schon erinnern, das war manchmal schon eine Zeit, wo ich mich auch sehr einsam gefühlt habe.
Was ist es heute, was dir hilft mit dem? Du hast jetzt gesagt, du hast erkannt, dass es nie ganz wieder abgeschlossen sein wird, dass das zu deinem Leben gehört, dass du mit dem weiterhin musst leben. Was hilft dir denn da?
Was mir extrem hilft und was ich glaube, ein bisschen unterschätzt habe, ist, wenn ich mit dieser Installation rausgehe, dann treffe ich alle möglichen Leute. Wirklich aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, die verschiedene Sprachen reden, aus verschiedenen Kulturen. Und wirklich ihre Begegnung zu sein. Also eben, den Schmerz zwar zu spüren, aber nicht einsam zu sein damit. Und zu sehen, dass eigentlich fast jeder irgendetwas erlebt hat. Und selbst in Momenten, wo ich das Gefühl habe, also ich bin auch einmal eingeladen an einem Ort, wo sie eine Veranstaltung machen mit Kindern. Und dann habe ich zuerst so ein bisschen zurückgezuckt, weil der Film ist nicht für Kinder gemacht. Und ich bin auch pädagogisch nicht ausgebildet. Ich habe wahnsinnig viel Respekt davon. Und habe mich dann auch gefragt, ja, was haben die Kinder für einen Bezug? Und dann habe ich wirklich auch ganz viel geredet und gesagt, ja, ich hatte eigentlich noch das Geschwister, und meine Mutter hatte eine Fehlgeburt. Und ich habe meinen besten Freund verloren. Und selbst eben bei Leuten, bei Menschen, wo man es vielleicht nicht würde denken, dass da etwas noch hinten dran ist und dass eigentlich alle eine Erfahrung gemacht haben, irgendeiner Form von Verlust. Und gleichzeitig, das kann ja etwas sein, was uns alle verbindet. Gerade jetzt so in einer Welt, die so wahnsinnig zerrissen ist und wo wir es nicht mehr schaffen, miteinander zu reden. Und gleichzeitig merkt man dann, ja, das sind so kleine Inseln, da ist jeder irgendwie mit seinem Päckchen, mit seinem Rucksack unterwegs. Und eben dann rauszugehen mit dieser Installation und die Leute zu treffen. Und das war für mich am Anfang gar nicht so einfach gewesen, weil ich wusste, ich wollte jetzt das machen. Und das ist eine gute Sache. Aber ich bin eigentlich jemand, der so ein bisschen introvertiert ist. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich jetzt könnte wählen zwischen 24 Stunden, selbst mit lieben Leuten eingesperrt sein oder allein, dann würde ich immer allein wählen. Und dann so rauszugehen und direkt auf die Leute zuzugehen, und auch mit diesen Reaktionen umzugehen. Weil es gibt ganz viele Leute, die berührt sind, die das toll finden, die mir Zuspruch geben und die reingehen und den Film schauen und berührt sind. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich aufregen, oder? Und fragen, was soll jetzt das? Also ist jetzt hier makaber und so. Und dann dort wirklich ganz bewusst auf die Leute zuzugehen und dann zu merken, ah, meistens ist es eine Reaktion, wo irgendwo aus dem Teufel kommt, wo irgendwo einen wunden Punkt trifft.
Und zwar beide Arten von Reaktionen, oder? Genau. Kommen wahrscheinlich aus einer Emotion, die irgendwie mit der eigenen Geschichte zu tun hat.
Genau, und was aber interessant ist, ist, die meisten Leute, die sich aufregen, bleiben stehen.
Ja.
Und das ist für mich gleichzeitig auch ein Zeichen, es ist irgendwie, man kann zusammen reden. Und ganz oft frage ich nachher einfach ganz naiv, weil mich das wirklich interessiert, warum nehmt ihr jetzt das als makaber wahr, weil es für mich halt wirklich nicht so ist. Und es ist noch interessant, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah ja, eigentlich weiss ich gar nicht, das ist so antrainiert, oder? Das sind so gesellschaftliche Konventionen, wo man irgendwann ist, hat man das einfach mal drin, dass es gewisse Sachen gibt, wo man darf, wo man nicht darf und die Wahrnehmung ist dann auch eine andere. Aber es ist wirklich so, dass mir das selber, glaube ich, in meinem Trauerprozess extrem hilft. Die erste Etappe war eben der Film, wo ich viel allein war und allein auf mich zurückgeworfen. Und die zweite Etappe ist wirklich, das im rauszugehen in die Begegnung. Weil wir ja als Mensch, wir sind die einzige Spezies, die sich nicht nur bewusst ist, dass wir werden sterben, sondern auch eben im Kollektiv zusammenkommen, wenn jemand gestorben ist. Wir haben unsere Ritual. Und dass das eben wahnsinnig viel Nähe auch schaffen kann. Und dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es weniger weh tut. Aber dass wir nicht einsam damit müssen sein.
Dass wir in der Verbindung sind, dann umso mehr eigentlich.
Genau. Und das hilft mir extrem, vor allem weil das auch Begegnungen sind, die wirklich auf Augenhöhe sind. Oder ich merke es manchmal, wenn ich eben den Film neu mehr zeige in einem Kino und dann gibt es eine Diskussion, oder? Da bist du schon mal so ein bisschen leicht erhöht, du schaust so ein bisschen auf die Leute ab, das gibt schon mal eine gewisse Dynamik und dann hat man dann oben das Gefühl, ja, ich hocke jetzt ja, hier oben und muss jetzt den Leuten sagen, was ich weiss und wie das funktioniert und ich habe doch selber keine Ahnung, 80% von der Zeit weiss ich doch selber nicht, wie ich mit dem so umgehe. Und dann bei der Installation wirklich einfach auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, ja, ich weiss auch nicht, wie es geht, aber können wir zusammen reden und können wir uns austauschen.
Und gerade darum, oder? Weil wir ja nicht wissen, wie es geht.
Genau. Und dann gibt es wirklich manchmal so sehr berührende Momente. Und wo die Leute auch wahnsinnig auf das Mal so eine Fürsorge entwickeln. Also ja, am Anfang vor der Tour bin ich wirklich 9 Tage am Stück bin ich in Bern unterwegs gewesen und habe auch so einen Flyer aufgelegt und dass die Leute wirklich mehrmals kommen und irgendwann haben sie auch verstanden, dass ich allein bin. Oder? Ich komme morgen um 8 Uhr, stelle die Installation auf, die ist etwa 200 Kilo schwer und ich habe jemanden, der mir hilft. Und dann geht die Person weg und dann bin ich den ganzen Tag allein dort. Und am Abend kommt sie wieder helfen abbauen und manchmal ist das so zwischen 8 und 12 Stunden, wo ich wirklich einfach dort bin. Und dann können wir Leute einen Kaffee bringen oder ein Sandwich oder fragen, soll ich schnell schauen, dann könnt ihr auf das WC. Und also wirklich unherzig, was sich so fast wie eine Community auch so gebildet hat, wo, ja, wo der Installation dann schon so wie gefolgt ist. Und es gibt ein Erlebnis, das mir wirklich sehr eindrücklich geblieben ist. Am ersten Tag, das war wirklich der allererste Tag, als ich mit der Installation unterwegs war. Und ich habe auch noch nicht so genau gewusst, selber, wie ich so dazu stehe, wo ich gemerkt habe, die Kabine, die ist schon so, die ist imposant und die ist irgendwie so, wir haben es nicht versucht, kontrovers oder provokativ zu machen, aber es war klar gewesen, dass gewisse Leute so werden auffassen. Und dann ist da so eine Frau auf mich zugekommen, wirklich so schnurstracks, so relativ schnell im Gang und hat mich gefragt, so, ja, also was ist jetzt das hier? Und es war wirklich sehr offensichtlich, dass sie nicht wahnsinnig begeistert war. Und dann habe ich so etwas erzählt und dann hat sie gefunden, ah ja, und so, und wie ist das? Und dann habe ich von diesem Algorithmus erzählt. Und ich war irgendwie eine gute Frage, hat es so lange gedauert mit diesem Algorithmus, wo das Projekt wirklich rausgekommen ist, es ein Zeitpunkt gewesen, wo die Leute überhaupt gewusst haben, was das ist, oder? Weil es ist ja ganz lange auch gar kein Begriff gewesen. Und dann hat sie sich aber wahnsinnig aufgeregt ab dem Algorithmus. Sie hat gefunden, ach, also unsere Welt wird beherrscht von Algorithmen, jetzt kommen wir noch mit so etwas. Und wirklich, sie war also wirklich gar nicht begeistert.
Sie hat einfach überall das Haar gefunden.
Ja, es war einfach nichts gut gewesen. Und nachher hat sie aber gefunden, sie höckle jetzt gleich dort rein. Und dann hat sie da geschaut und hat gefunden, so, ja, also es war jetzt gleich nicht so schlecht gewesen. Und dann ist sie wirklich fast eine Stunde geblieben. Und wir haben über ganz viele verschiedene Sachen geredet. Wir haben über Kunst geredet, wir haben über Politik geredet, über ganz viele verschiedene Sachen, aber nicht über den Tod. Und das war dann beim Generationenhaus in Bern und die hatten auch eine Ausstellung «Forever Young» und hatten so einen Kaffee gehabt, und dann sind wir noch einen Eiskaffee geholt und so. Aber alles irgendwie im Umgang so relativ so abrupt und das hat mich sehr so verunsichert. Und dann hat sie einen Flyer mitgenommen. Und dann haben wir uns verabschiedet. Dann habe ich gesagt, ja, merci, dass ihr euch Zeit genommen habt und so. Und dann am nächsten Tag bin ich noch jemand anders gewesen. Und dann auf einmal kommt die Frau wieder. Und ich gesagt, ja, ich bin gerade hier nahe gewesen. Also ich habe, ja, es ist zufällig, bin ich gerade hier vorbeigekommen. Und dann haben wir kurz geredet und dann ist jemand anders gekommen. Dann hat sie gesagt, ah, ich will mich nicht stören, ich gehe wieder. Und dann am dritten Tag ist sie wieder gekommen. Und ich sagte, ja, ich bin da hier einen Spaziergang machen. Ich dachte, ich kann mal schnell Hallo sagen. Und die ist dann wirklich jeden Tag gekommen. Mhm. Und einmal hat sie mir einen Kaffee gebracht und einmal hat sie mir etwas zu essen gebracht. Und einmal haben wir ein bisschen mehr diskutiert, weil weniger los war. Und einmal ist sie nur vorbeigelaufen und gewunken. Und ich habe nicht so genau gewusst, was ich davon halten soll. Mhm. Einerseits hat sie mich wahnsinnig berührt. Und andererseits habe ich gefunden, ja, aber ich habe schon irgendwann verstanden, dass es ein Schutzschild ist, so das sehr abrupt. Aber irgendwie hat es mich gleich so irritiert, weil ich halt auch noch selber sehr unsicher war mit meiner Installation. Ich bin ja gerade neu unterwegs.
Hast du noch nicht so wirklich gewusst, wie die Reaktionen allgemein ausfallen? Oder?
Genau. Und dann am letzten Tag ist sie wiedergekommen. Und dann hat sie extra gewartet, bis alle Leute weg waren. Und dann hat sie gesagt, ja, merci vielmals, dass ihr das macht, weil wisst ihr, meine Mutter ist vor kurzem gestorben. Und sie hat wirklich einfach 9 Tage gebraucht. 9 Mal müssen sie den Anlauf nehmen, dass sie das kann aussprechen kann. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin auch ein bisschen so, mein Weg war auch so. Ich habe mich auch herantasten und zuerst mal einen Kreis drum ziehen und einen Schritt führen und so wieder zurück.
Und dann gleich immer wieder gemerkt, dass die Gelegenheiten, die sich ergeben, auch gut sind zum Wahrnehmen, oder? Dann genau. Auch gesucht danach. Mhm. Spannend, ja. Sind denn die Begegnungen, ist denn das auch der Grund, warum du das jetzt schon so lange machst? Also der Film selber ist ja schon vor ein paar Jahren entstanden, wann ist das genau?
Genau, der Film ist 2021 rausgekommen auf der Webseite.
Und auf Tour bist du jetzt auch schon eine Weile, oder?
Genau, ich bin seit Mai 2022 auf Tour. Mhm. Und eigentlich war die Idee, dass ich ein Jahr mache. Also ich kann das sowieso noch immer nur zwischen Mai und Oktober machen, wegen dem Wetter halt. Und dann war das so ein Erfolg gewesen, dass ich immer wieder neue Anfragen bekommen habe. Und ich bekomme auch immer wieder Mails. Letzte Woche habe ich ein Mail von jemandem bekommen. Ja, ich habe dann am Bahnhof in Bern gesehen. Und das war eine ganz lustige Begegnung gewesen. Die ist gekommen und gesagt, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, weil ich muss auf den Zug. Aber ich schaue 10 Minuten rein. Und dann nach 10 Minuten ist irgendwie die Tür aufgeflogen und sie ist rausgerannt und gemeint, ich muss auf den Zug, sonst verpasse ich ihn. Und dann 20 Minuten später ist sie wieder da gestanden und gemeint, ich habe den Zug verpasst, jetzt schaue ich noch den Film fertig. Und die hat mir dann am gleichen Tag ganz ein herziges E-Mail geschrieben und gesagt, merci vielmals, dass du das machst. Und es hat mich so berührt. Und vor kurzem hat sie sich wieder gemeldet und gesagt, ja, ich habe wieder an die Film gedacht, ich bin ja nochmal schauen auf die Webseite und ich bin zwischen zwei Jobs. Also wenn du Hilfe brauchst, ich komme dir mal helfen aufbauen und so. Und das hat mich wirklich auch berührt.
Sehr schön.
Und ja, das sind so die Reaktionen, die wo mich dazu bringen, weiterzumachen. Und ich habe einfach das Gefühl, es gibt mir sehr viel, aber ich kann auch viel geben in diesen Momenten. Und es ist so direkt und es ist zwar wahnsinnig intensiv, aber es ist so im Moment alles.
Mhm. Was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich? Warum 0815?
Ja, das war etwas, was ich in den Vorgesprächen immer wieder gehört habe. Also ich habe insgesamt 4 Jahre lang Vorgespräche geführt mit diesen 3 Personen, weil es einfach auch wichtig war, eine Beziehung aufzubauen. Und beim Tatortreiniger war das zum Beispiel am einfachsten, weil das ist jemand, der privat tätig ist und das ist jemand, der sehr offen war. Aber zum Beispiel bei der Polizei und bei der Gerichtsmedizin war das relativ schwierig, weil das sind öffentliche Institutionen und die haben sehr ein zwiespältiges Verhältnis jetzt mit den Medien oder Journalisten, Filmemachern. Und zum Beispiel der Gerichtsmediziner hat mir gesagt, er bekommt pro Tag 3, 4, 5 E-Mails von Leuten, die einfach in den Obduktionssaal filmen wollen. Und es hat relativ lang gedauert, bis ich... Also ich habe das Gefühl gehabt, ich muss wie beweisen, dass das, was ich mache, dass das seriös ist und dass ich das ernst nehme und dass das respektvoll ist und dass es eben auch nicht voyeuristisch ist.
Mhm.
Sondern dass es mir wirklich darum geht, zu erfahren, wie geht es diesen Leuten dabei. Und das heisst wirklich, während 4 Jahren habe ich Vorgespräche geführt und alle haben unabhängig voneinander irgendwann im Rahmen von einem Gespräch gesagt, ja, also das, was ich mache, das ist ja so ein 0815.
Ach schon, mit dem Begriff?
Wirklich genau so.
Ja.
Und das habe ich noch interessant gefunden. Das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal nach, wo der Begriff überhaupt herkommt. Weil eigentlich ist er ja heute wird er eher negativ eingesetzt. Oder es ist etwas, es ist 0815, es ist irgendwie langweilig, genau. Es ist banal. Ja. So. Und ich habe bei meiner Recherche gefunden, dass das eigentlich auf einen Begriff zurückgeht, der eben eigentlich auch sehr viel mit dem Tod zu tun hat.
Mhm.
Also 0815 ist der Name von einem Maschinengewehr, das im Zweiten Weltkrieg ist neu aufgelegt wurde. Und ich glaube, es ist schon das erste Maschinengewehr, das wirklich seriell ist hergestellt wurde.
Und weil es eben seriell hergestellt worden ist und so viel vom Gleichen gibt, ist es das 0815-Teil.
Genau. Und aber auch, weil die Soldaten müssen trainiert werden, die müssen lernen, wie geht man mit dem Maschinengewehr um. Und das ist eben irgendwann so monoton geworden, dass wie ein Synonym davor ist worden. Das ist 0815, jetzt müssen wir wieder das machen.
Mhm.
Und das habe ich noch interessant gefunden, weil es irgendwie unerwarteterweise eben eigentlich auch ein Begriff ist, der sehr viel mit dem Tod zu tun hat.
Genau, mit dem Tod als Alltag.
Genau.
Wo ja genau das Thema ist vom Film. Ja. Okay, spannend. Wie geht es denn mit dem Projekt weiter? Hast du noch nicht genug von dem Thema und diesen Gesprächen um das?
Ja, lustigerweise nicht, nein.
Mhm.
Ich habe ganz viele neue Ideen. Also ich werde jetzt sicher eben von Mai bis Oktober bin ich auf Tour. Da habe ich jetzt nochmal 15 Standorte, wo ich an ganz verschiedenen Orten hergehe. Und ich freue mich auch sehr auf das, obwohl es immer auch ein wahnsinniger Aufwand ist. Oder? Ich bin ja so eine One-Woman-Show, ich mache das allein und wirklich von eben Installation aufstellen und Zeug zusammenschrauben bis hin zu Lieferwagen fahren und, und dann wirklich vor Ort sein.
Und das Backoffice.
Genau, das Backoffice, das mache ich alles allein und es ist sehr aufreibend, aber eben, es gibt mir auch wahnsinnig viel zurück. Und das heisst, das mache ich jetzt noch bis im Oktober. Und dann schließe ich das Projekt ab.
Mhm. Okay. Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, hat dann das Projekt dein Leben verändert?
Ja, ich glaube schon, bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Mhm.
Also ich glaube, gerade auch eben nach dem Tod von meinem Vater habe ich mich sehr so in die Schule und ins Studium und ins Arbeiten gestürzt. Das war für mich so mein Anker. Das war meine Art und Weise, dieser Realität zu entfliehen. Und, und habe war sehr gut im Studium und habe eine Karriere gemacht und habe in London gearbeitet und in München und in Berlin und für grosse amerikanische Firmen. Und das hat einfach so weitergehen. Und der Film habe ich am Anfang habe ich das nebendran gemacht, in meiner Freizeit oder in den Ferien. Und eigentlich hat so der nächste grosse Karriereschritt hat schon auf mich gewartet. Und dann bin ich 40 geworden. Und das hat mich wirklich so richtig durchgerüttelt. Weil ich kann mich gut erinnern, als mein Vater gestorben ist, waren wir bei uns daheim. Und irgendjemand hat wirklich einfach schluchzend und gesagt, oh, ich kann das nicht verstehen, er war so jung gewesen, oder er war 44 gewesen. Und ich weiss noch genau, dass ich dort gehockt als 14-Jährige und dachte, hey, 44 ist mega alt.
Von wegen jung.
Genau. Und zum Glück habe ich es nicht laut gesagt. Ich habe es nur gedacht. Und als ich dann bei 40 geworden bin, habe ich so wie gemerkt, oh wow, ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich bin mir bewusst geworden, dass ich unbewusst davon bin ausgegangen, dass ich mit 44 werde sterben, obwohl es keinen Grund gibt, das zu denken. Aber irgendwie ist das für mich so wie, habe ich das so wie verinnerlicht. Und dann ist eben die Idee aufgekommen mit dieser Installation und dann habe ich gefunden, weißt du, jetzt oder nie, jetzt muss ich wirklich auf das Ganze gehen und habe dann meinen Job gekündigt. Und habe mich von dem nächsten Karriereschritt abgewendet und gefunden, jetzt gebe ich mir 2-3 Jahre Zeit, das zu machen und schaue mal, was passiert.
Mhm.
Und ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass das so eine grosse dass das so populär wird und dass ich immer weitermache. Also eben, zuerst war eigentlich die Idee, wirklich ein Jahr das zu machen und dann zu schauen, ja, ob ich wieder in meinen alten Job zurück muss oder was passiert. Und jetzt habe ich wie gemerkt, nein, ich glaube, das ist meine Aufgabe. Also egoistischerweise muss ich sagen, es gibt mir selber auch wahnsinnig viel. Oder wenn ich zum Beispiel so, früher bin ich irgendwie im Büro gehockt und habe pro Tag 200 Mails geschrieben und irgendwie das Gefühl hatte, ja, es verschwindet irgendwie in einem schwarzen Loch und es kommt nie zurück. Und im November vor 2 Jahren bin ich irgendwie, es war mega kalt gewesen, bin ich da draußen gestanden, neben meiner Installation und irgendjemand hat mir ein Tele gebracht und ich habe irgendwie gedacht, oh nein, jetzt halte ich nicht aus den ganzen Tag, es ist so wahnsinnig kalt. Und dann kommt jemand und teilt etwas mit mir. Und mit leuchtenden Augen, wo ich dann echt das Gefühl habe, mal, das war es jetzt echt wert gewesen.
Mhm.
Ich bin genau dort, wo ich muss sein.
Das ist mega berührend. Mhm. Und so wie es klingt, hast du das auch nie bereut, dass du jetzt eigentlich ganz einen anderen Weg eingeschlagen hast? Hast du denn jetzt noch etwas Neues in petto, für wenn dann das 0815 der Tod als Alltag-Projekt abgeschlossen ist?
Ja, das habe ich. Also ich habe es nie bereut, muss ich dazu noch sagen. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein guter Weg. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, natürlich, es gibt auch Herausforderungen, aber die gibt es überall. Ja, ich habe mir sehr Gedanken gemacht eben über meinen Trauerprozess und habe mir überlegt, ob ich zu diesem Thema weiterfahren will, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen leicht obsessiv, wenn man sich tagtäglich mit diesem Thema freiwillig auseinandersetzt. Aber das sind natürlich so Überlegungen gewesen, die ich mir schon auch gemacht habe. Oder? Wenn er auf einmal nach 25 Jahren, nachdem dein Vater gestorben ist, auf einmal so sehr öffentlich mit diesem Thema auftritt. Und es ist ja auch nicht nur meine Geschichte, es ist ja auch die Geschichte von meiner Mutter, von meinem Bruder, von meiner Familie. Wie tut ihr das bei denen? Oder? Mhm. Also ich habe schon auch mit ihnen über das geredet, aber ich habe gemerkt, nein, ich glaube, das ist im Moment einfach noch das Thema, das mich sehr beschäftigt und ich möchte dort gerne weitermachen.
Ja.
Und ich habe es vorher schon erwähnt, eben, ich bin bis zeitlich sehr so in dem Trauermodell von Elisabeth Kübler-Ross eben mit diesen 5 verschiedenen Etappen von Trauer. Und ich habe gemerkt, dass ich mich da selber überhaupt nicht wiederfinde. Und habe beschlossen, dass ich da meine eigenen Etappen sozusagen kreieren und ins Leben rufen, die natürlich auch wahnsinnig individuell sind. Und das nächste Projekt, das jetzt entstanden ist, ist eigentlich aus der Grabaufhebung von meinem Vater entstanden, letztes Jahr.
Mhm.
Eben der Grabstein, wo ich gemerkt habe, die Schrift, das ist etwas, was für mich sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben in der Familie diskutiert, ja, wie machen wir das jetzt? Das ist natürlich muss man vielleicht auch erwähnen, oder? So ein Grab zu behalten ist auch etwas Logistisches. Oder? Mhm. Ich wohne nicht in Nähe und meine Mutter hat sich dann immer gekümmert, oder? Wo ich wie gemerkt habe, eigentlich würde ich gerne an dem festhalten, aber kann ich jetzt meiner Mutter sagen, ja, kannst du dich bitte kümmern? Oder? Mhm. Es sind auch solche Fragen, die beim Tod manchmal schon mit hineinspielen.
Die ganz, oder? So praktische Sachen. Genau.
Mhm. Und wir haben dann zusammen beschlossen, nein, wir das Grab aufheben. Und ich habe aber wirklich wie das Bedürfnis gehabt, ich muss irgendetwas mit dem Grabstein machen. Weil der Friedhof gerne hat gemeint, ja, wir können einfach entsorgen. Und irgendwie habe ich gefunden, nein, also, das will ich eigentlich nicht. Und ich habe bei einer Ausstellung vor 2 Jahren eine Künstlerlehre kennengelernt und die ist Bildhauerin. Und nachher habe ich deren angerufen, auf gut Glück, und gesagt, oh, ich will gerne etwas machen mit dem Grabstein. Kannst du mir da helfen? Ich habe das noch nie gemacht, natürlich. Mhm. Und hat sie gemeint, ja, das ist super, komm, wir organisieren das. Und dann habe ich dem Friedhofsgärtner angerufen und der war wahnsinnig offen. Er hat gesagt, ja, das ist super, also ich tue euch den hier auf die Seite und ihr könnt einfach an einem Tag, wo keine Beerdigung ist, wo der Lärm nicht stört, könnt ihr da kommen und dann macht ihr da euer Zeug. Und dann sind wir da wirklich auf
dem Vor Ort
sind wir wirklich, ja, weil ich habe zuerst gedacht, weißt, ich habe dann gesagt, ja, kann ich da einfach vorbeikommen? Und dann gemeint, ihr, das ist 52
ja, Kilo schwer. Ja, wir müssen transportieren, genau.
Und ich habe zuerst gedacht, also ich habe gar nicht verstanden, dass da, aber eben, da gibt es auch gewisse Normen, oder, mit dem Wind und so, das ist alles einzementiert und dann muss ein gewisses Gewicht haben, weil das sonst gefährlich ist. Das heisst, der hat mich nicht können transportieren. Der ist wirklich einfach mit dem Gabelstapler hat er da irgendwo hergestellt und dann haben wir dort gearbeitet. Und dann hat sie mir an diesem Stein gezeigt, wie er sich meisseln kann. Und ich habe einfach die Schrift weggemeisselt. Und habe gemerkt, dass ich besonders bei der Jahreszahl, also bei der, ja, bei seinem Todestag bin ich wahnsinnig emotional geworden. Er ist 1996 gestorben, und das 6 dort weg. Und es hat auch so hart gehabt irgendwie. Mhm. Und der Stein war natürlich auch der Witterung ausgesetzt. Und an gewissen Orten war er sehr brüchelig. Und an anderen Orten war er wahnsinnig so resistent. Mhm. Und gewisse Buchstaben und Zahlen konnte ich können, so wie wegsprengen. Und andere sind wie drinnen geblieben, aber es hat so wie das Negativ weggesprengt. Und die habe ich alle behalten, die Teile.
Ja.
Und jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das gestalten kann. Ich will gerne etwas sehr Spielerisches daraus machen, etwas, wo die Leute sich selber wieder etwas Neues können, wie ein Puzzle, wo man sich selber wieder etwas Neues zusammensetzen kann und nachher entsteht etwas Neues.
Also es gibt jetzt aber noch einen grossen Stein.
Ja, also schlussendlich hat es noch relativ viel von diesem Stein gegeben. Und dann haben wir uns dann auch gefragt, was wir da mehr machen. Und ich bin dann zu einem Bildhauer, zu einem Professionellen gegangen, weil mir schon die Arme wehten und meine beiden Däume waren ganz blau. Weil natürlich, ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das ist eben auch schön durch die Projekte. Ich kann einfach neue Sachen lernen und sehr unbedarft daher. Und ich muss nicht irgendwie 20 Jahre lang etwas studieren. Und obwohl ich auch wahnsinnigen Respekt habe vor Künstlern, die das machen und all ihre Zeit und Energie in eine Sache und ein Medium stecken, aber ich kann einfach machen, wie es kommt. Und dass ich auch keine Erwartungen da, weil ich weiß ja, dass ich es nicht kann. Und das gibt mir irgendwie auch die Freiheit zu machen, was ich will.
Genau.
Und für das habe ich dann aber gefunden, nein, jetzt gehe ich zu einem professionellen Bildhauer. Und der hat uns jetzt 2 so Vogelbettchen gemacht.
Aus dem Stein?
Aus dem Stein. Ja. Und die sind jetzt im Garten bei uns.
Ja.
Und das ist schon noch schön, wenn man dann die Vögel sieht, die so dort drauf sind. Also es ist überhaupt nicht mehr als Grabstein erkennbar. Mhm. Aber wenn er dann betteln oder wo dann merkst du, ja, es ist etwas, was wieder Leben gibt.
Mhm. Das ist eine schöne Idee. Ja. Und mit diesen Teilen von der Schrift machst du jetzt eben das neue Projekt.
Genau. Und das wird auch wieder etwas Digitales sein. Ja. Etwas, was man kann. So ganz spielerisch. Idealerweise würde ich auch gerne etwas machen, wo ein Kind daran Freude hätte. Das fände ich irgendwie schön, dass da etwas Neues wieder daraus entsteht. Aber es ist noch sehr so in der Anfangsphase. Aber ich habe gemerkt, ja, das ist jetzt für mich so der nächste Schritt. Das würde ich gerne machen.
Das klingt mega schön. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, können wir alle gespannt sein drauf. Noch eine letzte Frage. Du hast gesagt, das Projekt hat durchaus auch dein Leben ein bisschen verändert. Du hast dich fest mit deiner Trauer auseinandergesetzt, nochmal, bist immer noch dran. Hast du dich auch mit deinem eigenen Sterben auseinandergesetzt?
Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil meine Beschäftigung mit dem Tod, also ich gehe eigentlich immer davon aus, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, wie ich Leute verliere, weil ich das bis jetzt halt so erlebt habe. Und ich merke zum Beispiel auch in meinem Alltag, ich mache mir manchmal wahnsinnig Sorgen um andere Leute. Und um mich selber mache ich mir nie Gedanken.
Mhm.
Also ich bin insofern dran, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eine Deadline habe. Also bis Ende Jahr muss ich mein Testament schreiben. Ich habe gefunden, ich muss jetzt all meine Sachen muss ich jetzt ordnen und aufgleisen. Weil es hat auch eine ganz schöne Begegnung gehabt. Einmal mit der Installation ist eine Frau gekommen und wir haben so ein bisschen geredet und sie hat den Film geschaut und dann ist sie weg. Und am nächsten Tag ist sie wiedergekommen und sie hat gesagt, der hat mich jetzt motiviert, ich habe meine Patientenverfügung ausgefüllt und ich habe jetzt aufgeschrieben für meine Kinder, was ich gerne will. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil so in Zeiten gerade auch, wenn etwas plötzlich passiert oder auch nicht, es ist eine Form von Nächstenliebe, wenn man seine Sachen regelt, auch in dieser Extremsituation, wo es ja immer ist, auch wenn man vielleicht damit rechnet, auch wenn jemand lang krank ist oder alt. Ja, dass man die Sachen für sich kann entscheiden kann und die Last der anderen kann abnehmen.
Mhm.
Das heisst, jetzt eine konkrete Deadline bis zum 31. Dezember.
Du dir selber gesetzt hast,
ja,
nehme ich
an. Muss das gemacht sein, genau.
Und wie möchtest du gerne in Erinnerung bleiben?
Ich hoffe, dass ich als jemand in Erinnerung bleibe, der grosszügig ist. Grosszügig mit meiner Zeit und mit meiner Energie. Und jemand, der echt ist und im Moment, auch wenn ich vielleicht manchmal irgendwo gestresst irgendwo herrenne und jemanden nur so en passant sehe, aber dass ich gleich es schaffe, innen zu halten und wirklich bei den Leuten präsent zu sein. Das würde ich mir wünschen.
Mhm. Danke vielmals für die Zeit, die du da mir geschenkt hast und allen, die zuhören.
Merci dir vielmals
für deine Präsenz. Sehr gerne. Und weiterhin viel Freude bei diesen Begegnungen und
merci
bei deinen Projekten.
Merci, dass wir dich haben.
Danke. Dankeschön.
Das Gespräch mit Sarah Elena hat mich lang begleitet. Besonders ihre Erkenntnis, dass jeder Mensch seinen Umgang mit dem Tod und mit dem Verlust auf seine ganz eigene Art kann gestalten. Für die Trauer gibt es keine Vorgaben, auch wenn man das manchmal glaubt. Es gibt keine Dramaturgie und Metamorphose wie im Film. Sie halten sich nicht an ein Schema, sondern verläuft ganz verschieden und unregelmäßig. Und oft geht sie auch gar nicht ganz vorbei. Der Film 0815 – Der Tod als Alltag kannst du online schauen auf www.fochs-majeur.org. Im Juni ist Sarah Elena Schwärzmann im Kanton Bern auf Tour, vom September an dann auch an anderen Orten. Du findest Tourdaten unter fochs-majeur.org. Und wenn du ihre Tour möchtest online verfolgen, dann schau doch auf Instagram unter 0815-tour nach. Wenn du dich gerne aktiv möchtest mit dem Thema auseinandersetzen, dann lege ich dir gerne auch den Workshop «Schreiben über Sterben ans Herz». Im letzten Workshop vor der Sommerpause hat es noch ein bisschen Platz. Er findet Ende Mai und Anfang Juni statt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich eben auf ganz eigene, individuelle Art mit Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, es wird im Fall nicht nur gebrüllt, sondern auch ziemlich viel gelacht. Alle Infos findest du unter ibello.ch/schreiben-sterben. Der Link ist in den Shownotes. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über all diese Themen. Wenn du das letzte Stündchen gerne möchtest unterstützen, dann freue ich mich sehr. Das geht ganz einfach und auf verschiedene Arten. Gib dem Podcast zum Beispiel gerne ein paar Sternchen auf Spotify oder Apple Podcasts. Erzähl anderen Menschen vom Podcast, verschick deine Lieblingsfolge oder wird offiziell Unterstützerin via onda-productions.ch. Danke. Und danke auch für die Mitarbeit im Schnitt und in der Redaktion von dieser Folge an Claudia Moser. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.